Wer von euch hat schon mal was falsch gemacht? Ich bin nicht allein, ne? Ich bin heute Morgen zu spät zum Gebet gekommen, hier um 10:30. Dann hatte ich den Ablauf falsch im Kopf, hat die Moderatorin durcheinander gebracht, dass sie auf einmal schon die Ältesten anmoderieren soll, wo nur ein Lied dazwischen kommt. Also dann war die Band durcheinander und zum Schluss habe ich noch ein bisschen am Witz gerissen auf Kosten meines geschätzten Bruders, ältesten Kollegen Jochen. Das tut mir leid, Imke, Antje und Jochen, und es tut mir wirklich leid. Das waren dumme Sachen. Und es gibt noch dümmere Sachen, die man tun kann. Und ich weiß nicht, was das Dümmste war, was dir eingefallen ist, was der größte Fehler, das größte Versagen war in deinem bisherigen Lebensweg. Und ob das vielleicht sichtbar oder nicht so sichtbar war, am schlimmsten der Sachen vielleicht, die gar nicht so bekannt sind den anderen Menschen, die uns herum sind, die wir uns geheim halten. Jetzt stell dir mal vor, das Geheimste und Dümmste, was dir im Leben passiert ist, was du angestellt hast, ist für alle sichtbar. Du stehst in einem Raum, umgeben von Menschen, und alle zeigen mit dem Finger auf dich. Und über dir, vielleicht so am Beamer, steht, was du getan hast. Wie fühlt sich das an? Alle schauen auf dich, allen ist bewusst, was du angestellt hast, und alle zeigen mit dem Finger auf dich. Das fühlt sich richtig mies an. Der Albtraum, ausgeliefert und entblößt, inmitten von Menschen stehen, die auf mich gucken, schutzlos ausgeliefert. Ich möchte einen Text lesen aus der Bibel, Johannes Kapitel 8. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass sie jeder sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Wer oder was bestimmt, wie wir miteinander umgehen? In dieser, Antje hat es Familie genannt, Gemeindefamilie. Was ist dafür maßgeblich? Was motiviert uns als Gemeinde in unserem Handeln? Rechthaberei, die Angst, etwas falsch zu machen, oder die Liebe Gottes? Das Gesetz des Moses ist tödlich. Tödlich für diese Frau. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Niemand ist perfekt. Keiner ohne Sünde. Keiner dieser Menschen, die diesen Finger auf diese Frau gezeigt haben und die vielleicht in deinen Gedanken den Finger auf dich gezeigt haben, vielleicht hast du da auch Menschen vor Augen gehabt. Keiner ist ohne Sünde. Für alle ist das Gesetz tödlich. Tödlich für jeden, denn es macht deutlich, niemand schafft es, nach Gottes Willen zu leben. Wenn wir uns das Alte Testament angucken, das ist eine große Aussage, Gott ist heilig und du bist es nicht, und du hast ein Problem mit Gott, weil du nicht so lebst, wie Gott sich das für dich und für die Menschen in deinem Umfeld vorgestellt hat. Und wenn wir es dann vielleicht hinkriegen, die 10 Gebote, Vater, Mutter ehren, nicht begehren, die Dinge von den anderen nicht töten. Wenn wir das so hinkriegen, ja, dann kommt Jesus mit der Bergpredigt um die Ecke und sagt, Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also wenn du meinst, du kannst wirklich den Willen Gottes erfüllen, dann schau mal in dein Herz. Und was siehst du da? Unmöglich. Das macht die Bergpredigt nochmal klar. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich bin raus. Wer von euch ohne Sünde ist, mit dieser Aussage werden auch gerne mal Älteste und Pastoren konfrontiert. Wenn sie sich zu sehr in das Leben ihrer Gemeindeglieder, der Menschen, für die sie auch Verantwortung tragen, einmischen und wenn sie welche Ordnung aufstellen wollen für das Miteinander, sagen, das gilt bei uns, das ist uns wichtig und so geht's aber nicht, dann, hey, bist du ohne Sünde? Was erlaubst du dir als Ältester, über mich zu Gericht zu sitzen? Du bist doch selber nicht unschuldig. Also halte ich ein bisschen aus meinem Leben raus. Bist du etwa besser? Also wer oder was bestimmt, wie wir hier in dieser Gemeindefamilie miteinander umgehen? Wie wir einander Acht geben? Wo sagen wir, das ist okay und was nicht? Wer oder was bestimmt, wie wir miteinander umgehen? Braucht es eine Ethik für unsere Gemeinde, für unser Gemeindeleben, unser Miteinander? Sagst du vielleicht, definiere mal Ethik, Martin, was meinst du damit? Was soll dieser Begriff jetzt hier? Ich würde sagen, Ethik ist Reflexion auf Moral. Okay, und das bedeutet jetzt? Moral beschreibt den Konsens, also die Übereinstimmung der Werte einer Gruppe. Jetzt habe ich Konsens dazu gepackt, wird auch nicht besser. Also, Moral, hey, wir haben irgendwie so eine Übereinkunft, vielleicht ist das gar nicht mehr aufgeschrieben, wie wir uns hier verhalten und was nicht. Was tut man nicht, was geht und was geht nicht, wann ist man so drin und wann eher draußen. Das ist Moral. Und wenn wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken, warum ist denn bei uns das drin oder draußen und wieso geht das und das nicht und ist das eigentlich richtig, dann fangen wir an, so ethische Fragen zu stellen und unsere Moralvorstellung, also so diese Werte der Gruppe, zu hinterfragen und zu überprüfen. Auch wenn Moralvorstellungen gerne über den Haufen geworfen werden, immer wieder in der Geschichte und der Gesellschaft, habe ich doch den Eindruck, dass sie sich in jeder Gruppe wiederfinden. Es gibt in jeder Gruppe so Werte, die eine Gruppe zusammenhalten, die sie zusammen leben und ja, irgendwie erwarten. Was gehört sich und was nicht, wenn ich dazugehören will? Ich mache Judo zum Beispiel. Beim Judo gehört es dazu, dass man am Anfang sich voneinander verbeugt. Also man steht erst, dann kniet man sich hin, dann verbeugt man sich, ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung. Bei einem Wettkampf das Gleiche. Mein Gegner im Wettkampf, ich verbeuge mich vor dem Wettkampf und nach dem Wettkampf, ich zeige meinen Respekt vor ihm. Und dann gehe ich mitten rein und gebe alles. Und dann wieder, hey, danke für diesen Kampf, den ich mit dir ausfechten durfte. Also da haben wir so einen Wert, eine Vorstellung, das gehört dazu und wenn du das nicht machst, dann fliegst du irgendwie raus. Vielleicht ist es auch bei uns im Gottesdienst, ich weiß nicht, dieses Thema Pünktlichkeit, wie hier dazu steht, gibt es da unterschiedliche Wertvorstellungen, ich weiß nicht, ob die alle gleich sind, ich kenne verschiedene Ansichten dazu und Themen. Mal ein Vorschlag, also jetzt sagen wir, okay, Wert oder Moral in der FEG ist mal pünktlich, sage ich mal jetzt einfach so, steht nirgendwo geschrieben. Und dann kann ich sagen, guck mal, die Band, die probt 3 Stunden der Woche, die ist sonntags morgens um 9:30 hier, probt wieder und um 10:55 fängt sie langsam an zu spielen, instrumental, man merkt, sie geht gleich los und um 11:00 fängt sie an mit dem ersten Lied. Viel Zeit investiert, viel reingegeben und dann starten sie. Und dann kommst du zu spät und verpasst das Ganze. Das ist doch total gemein für die. So könnte man das denken. Ne? Das ist das Schöne, wenn man so ein bisschen in die Metaebene geht, dann kann man manchmal Sachen sagen, die man sonst nicht so sagen darf. Und jetzt kommt jemand um 10 nach, so wie ich heute zu spät zum Gebet gekommen bin, kommt er um 10 nach 11 rein. Was erwartet er? Zu spät hier, zieh mal hin hier. Oder hey, schön, dass du da bist. Egal, ob du jetzt um 11 Uhr da bist oder um 10 Uhr da bist. Jeder Mensch, der doch hier reinkommen soll, in die Nähe Gottes, und wenn hier noch der Letzte vom Aufbau da ist, vom Abschließen, der soll doch erleben, dass er gerne gesehen ist. Und dass, wenn er um 10 nach 11 kommt, der gern gesehen ist und um 11:30 gern gesehen ist. Und wenn er am Ende kommt und sich einen Kaffee holt, schön, dass du da bist. Wir sind Familie und da darf man zu spät kommen. Boah, guter Wert, oder? Also das ist so die Spannung, zu sagen, hey, du bist uns wichtig, aber auch irgendwie uns auch wichtig, Mitarbeiter zu ehren, die sich ins Zeug hängen. Und wie kommen wir da jetzt zu guten Gedanken, was uns als Gemeinde wichtig ist? Und das bei diesem einfachen Beispiel Pünktlichkeit. Moral, was gehört sich, was nicht, wenn ich dazugehören will, wenn ich Teil dieser Gemeinde sein will? Und Ethik, ist es angemessen, was wir voneinander erwarten? Passt das eigentlich oder müssen wir unsere Moralvorstellung, was so irgendwie so da ist, überdenken? Manchmal tun wir gemeinschaftlich Dinge. Niemand hat sie ausgesprochen oder schriftlich fixiert. Und wir erwarten sogar, dass andere sie übernehmen, ohne dass sie irgendwo stehen. Hin und wieder tut es gut, darüber nachzudenken, warum wir etwas auf eine bestimmte Art und Weise tun. Und jetzt der Switch zum Bibeltext. Was können wir nun aus diesem Text, wo wir Jesus sehen und diese Geschichte, hey, wer von euch werft den ersten Stein? Genau, keiner ist ohne Schuld. Was können wir davon jetzt so von Jesus' Vorbild für uns als Gemeinde übernehmen? Das wird ja immer gern gemacht. Das ist Jesus. Jesus ist das Vorbild. Jesus steht im Zentrum dieser Gemeinde. Das würde ich immer unterschreiben. Und wie lebt ihr jetzt das Miteinander? Wie ist es, wenn jemand aus der Reihe tanzt? Darf der das oder wird er abgestraft und abserviert und ausgegrenzt? Dazu möchte ich mit euch mal so drei Fragen auf den Text anwenden. Und zwar das erste, was ist anders? Also was passt vielleicht nicht so direkt von dem, was da los in der Geschichte ist und was wir heute in Gemeinde erleben? Was ist ähnlich? Wo merken wir, hey, das kommt uns bekannt vor? Das sind Herausforderungen, die kennen wir auch. Und was sind eigentlich die Motive für die Diskussion, die dort geführt wird? Was ist anders? Zunächst einmal haben wir heute, und da stehen wir als Freikirchen drauf, eine Trennung von Kirche und Staat. Also unser Glauben ist losgelöst von dem, was rechtlich möglich ist. Und hier in der Geschichte haben wir beides zusammen. Wir haben die Religion, das Judentum, die Gottesbeziehung, Gott und sein Volk. Aber das ist auch eine Ethnie, die ein Gesetz hat. Also dort fällt, ich sag mal, Kirche und Staat zusammen. Das ist anders bei uns. Wir müssen nicht darüber entscheiden, ob jemand die Todesstrafe oder bekommt oder nicht, der zu spät gekommen ist im Gottesdienst, weil das nicht in unseren Zuständigkeitsbereich fällt und den Staat auch nicht interessiert, wer hier pünktlich oder nicht pünktlich ist. Und zur Zeit von Jesus sind in Israel Religion und Staat eins, auch wenn die Römer das Sagen haben. Manchmal müsst ihr noch nachfragen. Also das ist nicht so ganz vergleichbar, dieser Fall von Ehebruch, Gerichtsurteil und Vollzug der Strafe zu dem, was wir heute in Gemeinde leben, weil wir eben nicht Staat sind. Das können wir nicht vergleichen. Wir beschreiben in unserem Gemeindeprofil, was uns wichtig ist. Könnt ihr gerne bekommen von mir und nachlesen, ohne dass es rechtliche Konsequenzen gibt, wenn man das irgendwie anders sieht oder darüber diskutieren möchte. Also das ist schon mal nicht gleich. Was ist denn ähnlich in dieser Geschichte und an den Herausforderungen, die uns manchmal so begegnen als Gemeinde? Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Diese Frage stellen die Menschen dort, die auf den Finger zeigen, mit dem Finger auf die Frau zeigen, Jesus. Das ist eine ethische Frage. Der übereinstimmende Wert der Gruppe ist die Moral bei Ehebruch steinigen. Das ist so, das ist drin, steht ja auch in der Bibel so, kann man nachlesen. Das machen wir so, wir sind fromm, also Ehebruch Steinigung. So ist der Wert hier. Okay. Wie verhält sich nun der Menschenfreund Jesus, wo man merkt irgendwie, also merkt ja die Gesellschaft damals schon, der ist irgendwie Menschen zugewandt, dem sind irgendwie Menschen wichtig und gefühlt scheint er manchmal auch so Menschen wichtiger zu nehmen als das, was so in unserer Tradition so vorkommt. Und tippt das beiseite und guckt sich den Menschen an und seine Geschichte und begegnet diesen Menschen. Und wie bringt er das jetzt zusammen? Da steht auch in Gottes Wort, Jesus. Aber wir wissen, dass du Menschen lieb hast, dass du sie kennst und irgendwie gerade für Schwache etwas über hast. Wie verhält sich Jesus, wenn Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gegenüberstehen? Wie verhält sich jemand in dieser Situation? Was macht er daraus? Wie verhält sich der, der sich selbst gesagt hat, also Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz, Mose, Bücher oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. Also er hat da schon eine Affinität zum Gesetz. Das Gesetz hat also einen Wert für Jesus. Es ist nicht beliebig austauschbar und Jesus ist auch ein frommer Jude. Und hier ist dieses Gesetz, was einen Wert hat für Jesus, und hier ist ein Menschenleben, das auch einen Wert hat. Ich will weder meine Werte und Überzeugungen noch das Leben dieser Frau aufs Spiel setzen. In diesem Dilemma steckt Jesus. Sitzt da, malt auf dem Boden rum. Und diese ganze Situation, die da ist, wenn man sich so vorstellt, diese aufgebrachte Menge, die Frau in der Mitte. Und er sitzt da und malt den Finger auf dem Boden ganz entspannt. Und trotzdem ist dieses Dilemma, dieser Konflikt irgendwie da. Also ich hätte ihn auf jeden Fall. Wie kann ich mir also selbst treu bleiben, das, was mir wichtig ist, und barmherzig sein? Wie können wir als Gemeinde unseren Werten treu sein, auch deutlich machen, was uns wichtig ist, und trotzdem barmherzig sein, diese Werte nicht gebrauchen, um Menschen irgendwie Menschen beiseite zu schieben? Gucken wir mal auf die Motive. Was sind denn die Motive in diesem Text? Warum die Situation, warum wird die Frau dahingestellt? Wieso wird Jesus in dieses Dilemma gebracht? Werte 1, Gesetz, Wert Barmherzigkeit. Was ist das Motiv dafür? Nicht besonders toll. Das Motiv ist, diese Menschen, diese Männer wollen Jesus eine Falle stellen. Sie wollen ihn in eine Zwickmühle bringen, in dem nicht mehr beides genau funktioniert. In dem nicht mehr funktioniert ganz Gesetz irgendwie leben und barmherzig sein. Wie entscheidet er da? Und er wird schon merken, dass es gar nicht so leicht ist und dass aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Sie haben Glück, sie ertappen eine Frau im Ehebruch direkt und schleifen sie dorthin. Frag mich, wo der Mann geblieben ist, der auch dabei war. Komisch, ne? Frau wird dahingestellt, jetzt steht sie da. Alle zeigen auf sie. Jesus, was machst du? Er sitzt da und malt mit dem Finger. Was mache ich jetzt? Was sind die Motive? Eine Falle stellen. Das ist echt fies von diesem Menschen, diese Frau, sag's mal, zu missbrauchen, um Jesus eine Falle zu stellen. Um sie da so bloßzustellen, um ihn eins reinzuwürgen. Der Tod einer Frau wird dabei in Kauf genommen, trifft ja keine Unschuldige. Ha, ist zwar nicht ganz so fein, aber die hat sie auch verdient, so ein bisschen. Ein anderes Motiv, was ich nicht direkt in dem Text sehe, aber häufig bei den Pharisäern, die hier auch beteiligt sind und die es ganz ernst nehmen mit dem Gesetz. Und zwar ist ein Motiv auch, wenn man so komisch wird manchmal, Angst. Angst, ein Gesetz zu übertreten, etwas Falsches zu tun. Das sehe ich bei den Pharisäern, also religiöse, besonders fromme Gruppe, die es mit den Gesetzen sehr genau nimmt und die sagt, bevor ich einen Fehler mache, vielleicht sagen wir, der Fehler wäre jetzt hier, das Gesetz zu übertreten, runterzufallen, stelle ich da was vor. Und dann kann ich gar nicht das übertreten und darunter fallen. Das ist so ihr Denken, ihre Idee. Wir bauen ganz viele Gesetze und das, was wir schon haben, und dann passiert auf keinen Fall etwas, dass ich irgendwie drüber falle und etwas falsch mache. Also die Angst ist maßgeblich für ihr Handeln. Da haben sie einen Riesenkatalog von Gesetzen, der das Leben ganz schön schwer macht, aber das ist so ihr Ansatz. Eine bloß nichts falsch machen Ethik hilft uns aber auch nicht weiter. Aber ich glaube, manchmal haben wir das auch in Gemeinde. Sagen, bin ich ganz sicher, ob das so richtig ist. Wir schieben das Problem beiseite oder wir setzen einen Zaum drum, wir kreisen das ein und dann haben wir damit nichts zu tun. Oder vielleicht eine Menschengruppe, die uns irgendwie komisch ist, wo wir nicht wissen, wie verhalten wir uns denen gegenüber. Ja, lieber ein bisschen auf Abstand halten. Diese Art und Weise, sich selbst zurückzuziehen, seinen Zaun um sich zu bauen, zu sagen, dann bin ich sicher, dann mache ich nichts falsch, das führt logischerweise zu Abgrenzung anderen gegenüber und Isolation. Wir sind hier, wir sind rein, wir sind fromm, wir sind unter uns und ihr bleibt bitte da, bis man irgendwann völlig weltfremd ist. Und das meine ich negativ. Weltfremd, keine Ahnung mehr von dem, was los ist, völlig in seinen eigenen theologischen Gedanken, aber nicht mehr bei den Menschen. Und das ist auch passiert im Neuen Testament. Große theologische Gebäude, die den Bezug zu den Menschen verloren haben. Und dann kommt Jesus und verlässt diese Gebäude und macht sich auf den Weg zu den Menschen, um ihnen zu begegnen. Abgrenzung, Isolation, alles nur für eine scheinbar besonders reine und heilige Gruppierung. Heuchelei lässt in so einem System nicht lange auf sich warten. Wie ist das bei uns in der Gemeinde? Besonders rein, abgesondert. Ein bisschen sind wir es ja auch. Von Gott aus der Welt genommen, in diese Welt wieder reingestellt. Ich finde den Spruch so gut, bei Gott eintauchen, tief verwurzelt zu sein, bei den Menschen auftauchen. Bei Gott sein, aber nicht diese Welt aus den Augen verlieren. Wir als FEG wollen nah an den Menschen sein. Wir wollen keine Berührungsängste haben, sagen, oh, das ist aber komisch, diese Menschen oder diese Gruppierung oder diese Entwicklung, ja, gehen wir hier zurück, machen die Tür zu, schließen ab, kommt keiner rein. Nein, wir wollen nah bei den Menschen sein. Wir wollen sie kennenlernen, ihre Nöte, ihre Herausforderungen und sie wissen. Wir wollen selbst ehrlich und verletzlich sein. Echt sein. Nichts vormachen für irgendjemanden, weder hier vorne noch im Leben, im Hauskreis, sondern sagen, hey, so geht's mir. Und das darfst du wissen, muss nicht immer jeder alles wissen, aber ich bin irgendwie echt in dem. Meinen Fehlern und meinen schönen Seiten, meiner Glaubensstärke und meinen Zweifeln. Wir wollen ehrlich sein und verletzlich sein. Und wir wollen, dass Menschen hier dazukommen, die das auch leben, diesen Wert, hier darf ich ehrlich sein, ohne dass ich Angst haben muss, dass das passiert, was der Frau passiert ist. Hier darf ich mal sagen, was los ist und was vielleicht nicht so besonders fromm ist und vorzeigbar, weil ich weiß, hier ist eine Gemeinde, die das aushält und mich annimmt. Das ist das, und da kann ich für uns Älteste und als Gemeindeleitung sprechen, was wir uns wünschen, wie wir uns Gemeinde vorstellen. In unserer Gemeinde soll jeder und jede in einem vertrauten Rahmen authentisch leben können, ohne Angst vor Verurteilung. Wir wollen miteinander auf dem Weg zu und Jesus sein. Miteinander auf dem Weg zu und mit Jesus sein. Das Zitat habe ich von unserer BFD-Lehrerin geklaut. Ich bin auf dem Weg mit und zu Jesus. Und das wollen wir als Gemeinde sein. Auf dem Weg mit Jesus und zu Jesus. So in dem, hey, wir warten auf Jesus, wir erwarten ihn, wollen ihm näher kommen, wir wollen ihm ähnlicher werden und wir wissen, er ist damit dabei. Wenn das so das ist, was wir wünschen uns als Gemeinde, was uns ein Wert ist, dann darf Angst nicht unser Motiv sein. Angst ist irgendwie ein schlechter Ausgangspunkt, wenn man sagt, ah, wir haben Angst für irgendetwas, deswegen fangen wir an, welche Strukturen zu schaffen, geht es in die Hose. Wir müssen Angst gegen Liebe tauschen. Unsere Angst, dass das alles hier den Bach runtergeht, gegen Gottes Liebe. Jesus' Motiv ist Liebe. Johannes 12, Vers 47. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen. Du warst das? Nein, so nicht. Sondern um die Welt zu retten. Ich bin da, um dich zu retten. Das sagt Jesus. Um dir deine Schuld zu vergeben. Um dein Problem mit Gott aus der Welt zu schaffen. Verurteilung haben wir genug in dieser Welt. Das hast du genug erlebt in deinem Leben. Und jetzt komme ich und biete dir etwas anderes. Rettung, Heil, Annahme, bedingungslose Liebe, Veränderung. Das ist das, was ich dir bringe. Sonst hätte ich auch im Himmel bleiben können. Gott hat die Welt verlassen, um Heil zu bringen und nicht Urteil. Die angeklagte Frau steht immer noch zitternd, entblößt und gedemütigt in der Mitte, als Jesus sich aufrichtet und fragt. Eine Situation, dahingeschleift, die Menschen stehen dort, die Finger sind auf sie gerichtet, die Steine sind schon gegriffen, sind ja schon irgendwie da zur Steinigung. Dann, wer vor nicht ohne Sünde ist, alle verlassen diese Szene und am Ende wird es still, die Frau steht dort, ich stelle mir sie zitternd zusammengesunken dort vor. Die Frage, was passiert jetzt? Trifft mich der Stein von Jesus? Als Jesus sich aufrichtet und fragt, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Keiner den Stein genommen? Nein, Herr, keiner. Und dann Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Muss man sich mal so selber irgendwie zusprechen, weil wir das oft, glaube ich, tun, dass wir uns selber verurteilen oder da Sätze in unserem Kopf sind, wo andere uns verurteilt haben, dieses Urteil immer noch da ist in unserem Kopf und sagen, Jesus verurteilt mich nicht. Dann brauche ich dieses Urteil selber auch nicht mehr fällen. Kann ich mich davon mal frei machen und auch von dem, was andere über mich geurteilt haben. Jesus verurteilt mich nicht. Amen. Das ist gut. Das müssen wir aufnehmen. Das müssen wir behalten. Ich habe euch ein Lied mitgebracht, singe ich jetzt nicht, Aber ich habe mal ein paar Verse davon, die mich bewegen. Es ist ein älteres Lied, hat mich zur Taufe motiviert, also mich taufen zu lassen. Und finde das unheimlich stark vom Text. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Das bewegt mich, dieses Lied. Ich kann dahin kommen, in der Erwartung, kein Urteil über mich. Noch nicht. Und ich darf vor Jesus ehrlich sein und ich brauche Menschen, vor denen ich ehrlich sein darf. Und ich darf Veränderungen erfahren. Ich darf Liebesbrief von Gottes sein, von Gott sein. Als Einzelner und als Gemeinde. Freispruch, aber kein Freibrief. Ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, aber sündige von jetzt an nicht mehr. Unser Motiv muss die Liebe Gottes sein. Den Menschen zugewandt fragen wir danach, was gut für ihn ist. Dabei sind wir geprägt von Gottes Wort, das ist ein Wert für uns. Auch Liebe darf einen Anspruch haben, wenn die Grundlage Annahme ist. Von Gott bedingungslos geliebt und angenommen, wollen wir als Gemeinde jeden Menschen, den Gott zu uns führt, bedingungslos lieben und annehmen. Gottes Liebe ist unser Vorbild als Gemeinde und so wollen wir jedem begegnen. Gottes Liebe und nicht die Angst, etwas falsch zu machen, soll sich in unserer Gemeinde und dem, was wir tun und sagen, widerspiegeln. Wir beten und hoffen, dass jede und jeder von Gottes Liebe ergriffen wird und diese erwidert. Das ist das, warum wir Gemeinde bauen, damit Menschen Gott kennenlernen, damit in diese Liebe kommen, die ohne Urteil ist, und das wollen wir als Gemeinde prägen und leben. Wir beten und hoffen, Gottes Liebe ist in Jesus Christus sichtbar geworden. Er hat das Gesetz vollkommen erfüllt und gleichzeitig alle Konsequenzen, die mir golden hätten, auf sich genommen. Ich habe den Tod verdient, weil ich nicht dem entspreche, was Gott sich für mich vorgestellt habe. Daran glaube ich. Und ich glaube daran, dass der, der alles richtig gemacht hat und trotzdem gestorben ist, verurteilt wurde an meiner Stadt, dass er meinen Frieden mit Gott ermöglicht hat. Jesus verurteilt die angeklagte Frau nicht und er verurteilt dich nicht. Dieser Freispruch ist kein Freibrief. Wir wollen Jesus ähnlicher werden und sind dabei aufeinander angewiesen. Ich lade euch ein, zum Abschluss dieses Gebet gemeinsam oder dieses Lied, was auch ein Gebet ist, gemeinsam mit mir zu beten. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Amen. Ich bin etwas unkonkret geblieben heute, wie sich diese Theorie, diese schönen Worte von Gottes Liebe in der Praxis irgendwie machen und auswirken. Und wir sind da gerade dran, als Älteste in einem Prozess, seit 2 Jahren schon, Leitbilder zu erstellen. Mal aufzuschreiben, was ist uns denn wichtig für Gemeinde? Das haben wir mit der Gemeinde auch zusammen mit den Mitgliedern mal diskutiert und werden das in Kürze veröffentlichen. So spannende Themen wie Ehe und Sexualität, Leitung und Verantwortung, Spiritualität. Wie denken wir darüber? Was ist uns wichtig für uns als Gemeinde? Und wie können wir etwas formulieren, wo wir sagen, hey, das ist uns wichtig. Nicht die Grenze, dann bist du drinnen draußen, sondern das ist uns wichtig. Und jetzt guck doch mal, wie du dich dazu verhältst. Ob das wirklich okay ist, welche Werte du teilst oder nicht. Da sind wir gerade dran. Da kommt noch mehr zu. Demnächst wird es noch etwas konkreter. Und bis dahin gilt, Wir sind gemeinsam unterwegs als Gemeinde. Wir haben ein Ziel, Gott lieben und Gottes Liebe zum Ausdruck bringen. Und wir glauben an einen Gott, der Leben schenkt. Wir sind eins.